Jesus ist auferstanden. Das müssen wir nochmal üben. Jesus ist auferstanden. Genau. Es gibt eine christliche Tradition, die kommt aus dem Nahen Osten. Da haben die das so gemacht. Da hat einer gesagt, Jesus ist auferstanden. Und die Gemeinde hat gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Kriegen wir das hin? Das brauchen wir jetzt nochmal. Also, Jesus ist auferstanden. Ah, geht doch. Wunderbar. Ja, Jesus ist auferstanden. Und die Frage ist immer, super, wir haben sogar eine Folie dazu. Fantastisch. Die Frage ist eigentlich immer heutzutage, wenn man solche religiösen Feste feiert, was hat das eigentlich mit unserem Leben heutzutage zu tun? Was hat das mit mir heute in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft zu tun, wo es so viele alternative Möglichkeiten gibt, irgendwie ein großartiges Leben zu leben, glücklich zu sein und so weiter? Hat es wirklich was mit dir zu tun, mit dir und mir? Ich sage ja. Ich möchte nochmal anknüpfen an den Karfreitag. Um was ging's Karfreitag? Das Ereignis, was passiert ist, ist die dramatische Festnahme von Jesus, die dramatische Behandlung, Folter, brutal geschlagen mit Peitschen. Peitsche, gibt da unterschiedliche Darstellungen. Einige beschreiben das so, dass da in diese Peitschen Knochensplitter eingearbeitet waren. Andere gehen sogar noch schärfer. Gibt Berichte, dass da wohl sogar Metallsplitter eingearbeitet waren. Also es war darauf ausgelegt, wirklich einen Menschen zu quälen und qualvoll zu Tode zu bringen. Und mit dieser Spezialbehandlung hat auch Jesus erfahren. Und ich meine, er war ein starker, kraftvoller, kräftiger Mann, er war Zimmermann, er war es gewohnt, schwere Lasten zu tragen, aber das war nach dieser Behandlung nicht mehr möglich. So kam dann ein anderer, der sein Kreuz trug. An dieses Kreuz wurde er dann genagelt und er starb. Und er starb überraschend schnell. Denn normalerweise hingen Menschen, die gekreuzigt wurden, etwa einen Tag. Bis zu 24 Stunden. Es war ein qualvoller Tod. Es war ein abscheulicher Tod. Es war ein Tod, der durch die Römer importiert wurde. Die Römer haben diese Art der Todesstrafe installiert. Es gab es vorher bei den Juden nicht. Und das hatte zusätzlich nochmal zu einer tiefen Verachtung geführt. Diesen Tod ist Jesus gestorben. Und jetzt feiern wir die Auferstehung. Aber die Frage ist, wenn wir verstehen wollen, was hat das eigentlich, dieses Ereignis, da kann man jetzt drüber streiten, ob man das jetzt für historisch für wahr hält und gegeben hält oder nicht hält. Tatsache ist, dass so wie andere Ereignisse, die wir für historisch belegt halten, ist auch die Tatsache belegt, dass ein Mann namens Jesus gekreuzigt wurde und an diesem Kreuz von den Römern zu Tode gebracht wurde. Also es ist eine historisch belegte Tatsache, soweit wie man historische Dinge belegen kann, aus der Gegenwart heraus mit Blick auf die Vergangenheit. Trotzdem bleibt immer wieder die Frage, was hat das für eine Bedeutung? Und ich glaube, ehrlich gesagt, allein nur das Ereignis zu betrachten, macht noch nicht viel. Macht vielleicht betroffen. Hat ja immer wieder Leute gegeben, die versucht haben, die Dramatik dieser Ereignisse auch irgendwie darzustellen, bis hin, dass dann Leute das ganz schrecklich fanden, wenn das Leute so richtig dramatisch dargestellt haben. Ich erinnere an den Film Passion von Mel Gibson, der ja diese Brutalität, diese Art der Todesstrafe versucht hat, einzufangen und wirklich authentisch darzustellen. Aber das geht dann für viele Gemüter einfach zu weit. Jemand hat mir die Tage erzählt, es kursieren ja so einige Glückwünsche und so Bilder in den sozialen Medien und von Blumensträußen und Osterhasen und Sonstiges. Und jemand hat mir die Tage erzählt, er hat einfach mal ein Kreuz in einer Gruppe, wo er so unterwegs war, gepostet mit dem Ergebnis, dass jemand sich ganz fürchterlich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, das ist ja völlig geschmacklos. Ja, so kann man das empfinden, dieses Kreuz, wenn man nicht versteht, um was es geht. Worum geht es? Es geht nur um einen einzigen Punkt. Es geht um Versöhnung. Das ist der Punkt von Ostern. Es geht um Versöhnung. Und zwar Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Gott liebt Menschen leidenschaftlich. Aber Menschen haben sich entfremdet von Gott. Und diese Entfremdung hat eine zerstörerische Kraft. Diese zerstörerische Kraft nennt die Bibel Tod. Vielleicht kennt der ein oder andere die Bibelgeschichte noch von Adam und Eva aus dem Garten, wo Gott zu ihnen gesagt hat, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr des Todes sterben. Nur haben sie ja in diese Frucht reingebissen, was auch immer das für eine Frucht war. Es war kein Apfel, nein. Und sie haben da reingebissen und sie sind ja jetzt nicht tot umgefallen. Aber was ist passiert? Sie mussten den Garten verlassen. Der Garten Eden. Eden steht für Wonne, für Freude, für Lebensfreude. Eden steht für eine Lebensfreude, die entsteht aus der Verbindung und der innigen und persönlichen Beziehung mit Gott. Sie wurden getrennt von diesem Leben. Sie wurden aus diesem Leben mit Gott ausgeschlossen. Weil Gott sauer war? Nein, das war die Konsequenz ihres Handelns. Sie haben sich entschieden, unabhängig von Gott sein zu wollen. Dadurch hat sich das Wesen und das Herz von Menschen völlig von Gott entfremdet und entfernt. Und deshalb ist es manchmal so schwierig, Dinge zu verstehen, Dinge zu erkennen. Deswegen hat übrigens Jesus uns einen Helfer gesandt. Das ist dann unser nächstes großes kirchliches Fest, Pfingsten. Das ist das Fest des Heiligen Geistes. Weil es so schwer ist, das wirklich zu verstehen, hat er gesagt, ich gebe euch meinen Geist. Das ist der Geist der Wahrheit. Der wird euch in diese Wahrheit hineinführen. Aber damit der Heilige Geist das tun kann, dir diese Wahrheit und die Kraft, die hinter dieser Wahrheit steckt, lebendig zu machen, offen zu machen, eine Wahrheit, die du nicht mit Analysen oder Nachdenken auf einer Vernunftsebene herausfinden kannst, sondern es ist eine Begegnung, die stattfindet auf einer tiefen Herzensebene. Und damit der Geist Gottes dich in diese tiefe Begegnung mit Gott hineinführen kann, braucht er deine Offenheit. Warum? Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Liebe die Freiwilligkeit braucht. Gott geht es nicht darum, Untertanen herzustellen, die einfach nur stumpf seinen Willen ausführen, sondern die Menschen, die in einer Liebesbeziehung mit ihm leben. Und aus einer Herzensbeziehung heraus anfangen, Dinge zu verstehen. Und dafür braucht es diese Kraft der Versöhnung. Die Kraft der Versöhnung ist genau diese Kraft, die dein Herz nimmt und dann macht es Klick und es verbindet sich das Herz Gottes mit deinem Herzen. Darum geht es. Lass uns diesen Text gerade nochmal lesen aus dem Kolosserbrief. Kapitel 1, ja, Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle, mit der Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, in Christus, und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was in den Himmeln ist. Eine umfassende Versöhnung. Das ist der Sinn von Ostern. Umfassende, alles durchdringende, alles umschließende Versöhnung, Frieden. An einer anderen Stelle in diesem Text aus dem Kolosserbrief ermutigt dann als Schlussfolgerung, als ganz logische Schlussfolgerung daraus der Apostel Paulus und sagt, und dieser Friede der Versöhnung, der regiere in euren Herzen durch diese Beziehung mit Jesus Christus. Das ist es, worum es geht an Ostern. Es geht noch einen Schritt weiter, um das nochmal zu vertiefen, was wir da eigentlich feiern. Auch in diesem Brief, in diesem Kolosserbrief, da heißt es an anderer Stelle, dass Jesus den Schuldschein, der alle Schuld, die gegen uns sprach, nahm und ihn ans Kreuz geheftet hat. Wieder ein Bild, eine Symbolik, die das beschreiben soll, was Paulus dann auch nochmal mit anderen Worten an die Römer schreibt. Und ich lese aus Römerbrief Kapitel 8, Vers 1. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Wow! Ja, das geht doch durch. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Anklage mehr, keine Verurteilung mehr. Das ist der Grund, warum dieses Ding Frohe Botschaft heißt. Hallo? Jedes Mal, wenn ich das erzähle, ich bin jedes Mal ergriffen vor Begeisterung, weil ich finde das einfach fantastisch. Es gibt keine Möglichkeit mehr, mich anzuklagen vor Gott. Geht nicht. Keine Verurteilung, keine Anklage. Frieden der Versöhnung. Klar, wenn ich das nicht weiß, was Gott da gemacht hat, dann habe ich natürlich ein Problem, damit umzugehen. Kommen wir zur Auferstehung. Um was geht es in der Auferstehung? Beziehungsweise schauen wir uns einfach mal diese Ereignisse an, was da so passiert ist. Und zwar, nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg, setzte sich darauf und seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. Und so schnell sie konnten, verließen sie das Grab, eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Was für eine Dramatik! Plötzlich bebt die Erde. Ich bin neulich mal auf so einem Friedhof spazieren gegangen und schon allein irgendwie, weil ich mache das so hin und wieder und ich finde das immer sehr lehrreich. Wenn ich mir so vor Augen halte und besonders, wenn du dann zu Gräbern kommst, wo Leute gestorben sind, die etwa so alt waren wie du. Und du guckst dir das an und denkst, oh, okay, ich könnte hier auch liegen. Und dann mein Leben nochmal von einer ganz anderen Perspektive her zu betrachten. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre da auf so einem Friedhof und auf einmal würde die Erde beben, du, ich hätte da ganz schön Muffe. Da will mir ja ganz komisch werden. Was denkst du? Findest du das lustig? Also, Stell dir mal vor. Ich weiß nicht, welchen Friedhof du kennst, wenn wir jetzt mal hier hinten hochgehen würden. Ne? Ist ja nicht weit hier, 800 Meter, der Franzosenfriedhof. Ja, und gehst du da spazieren und auf einmal wackelt da alles, bebt da alles. Ich meine, komisch, ja. Okay, für uns Koblenzer ist das vielleicht dann nicht ganz so komisch, weil wir haben das ja schon hin und wieder mal erlebt, dass hier die Erde bebt. Und trotzdem wäre es schon etwas strange, etwas sehr seltsam. Und so ungefähr müssen wir diese Szene uns vorstellen. Erstens mal noch, eigentlich ja noch viel dramatischer, ne? Wenn wir uns mal hineinversetzen in diese Menschen, diese Frauen, die da hinkommen, die suchen Jesus. Dann, wir wissen jetzt nicht genau die zeitliche Sequenz, wie das abgelaufen ist und wie viel Zeit so dazwischen war. Auf jeden Fall ist da plötzlich so eine Gestalt, so eine Erscheinung, so ein Engel. Die Wachen, die da waren, die sind wie tot umgefallen, also wahrscheinlich auch, ne? Vor Schreck. Und dann sehen sie ihn, diesen Engel. Sie sind erschrocken, sie sind schockiert. Und er spricht zu ihnen, hey, lauf zu den Jüngern und sagt, es ist passiert, was er gesagt hat. Er ist auferstanden. Die Begegnung mit dem Auferstandenen wird 12-mal im Neuen Testament beschrieben, zu 12 verschiedenen Gelegenheiten. Ich war ganz erstaunt, als ich das mal so festgestellt habe. Und es gibt eigentlich sogar noch eine 13. Version, so, und zwar die, wo Jesus, der Auferstandene, dem Paulus begegnet. Aber ich lese gerade mal so ein paar Sätze aus dem 1. Korinther 15. Das ist nämlich das Kapitel, was sich sehr intensiv mit dem Thema Auferstehung beschäftigt. Und da heißt es, als der Auferstandene hat er sich zunächst dem Petrus gezeigt, dann dem Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 seiner Nachfolger auf einmal und einige sind inzwischen gestorben, die meisten aber leben noch. Also Jesus ist zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Gruppen begegnet. Hier heißt es dem Petrus, dann dem Kreis der 12 Jünger. Aber das fand ich auch interessant, da gab es einen Kreis, den man offensichtlich unter diesem Begriff auch kannte, der Kreis der 500. Das heißt, dass ganz offensichtlich es mehr Jünger gab als nur die 12 Jünger. Es gibt in dem Evangelium noch den Bericht von den 70, die Gruppe der 70, die einmal ausgesandt wurden. Das klingt so ziemlich nach einer Struktur, mal so nebenbei gesagt. Da waren die 12 Jünger, da waren die 70 Jünger und da waren die 500 Jünger. Und dann, was passierte Pfingsten? Da kamen nochmal 3000 dazu. Das war aber nicht einfach so von heute auf morgen, das war vorbereitet. Durch diese Menschen. Ist es euch gerade aufgefallen? Das heißt hier in diesem Text vom Korintherbrief, er zeigte sich zuerst dem Petrus. Stimmt doch aber gar nicht. Wir haben doch gerade eben was anderes gelesen. Die Frauen waren am Grab. Die Frauen waren am Grab. Und das ist schon, finde ich, schon bemerkenswert, weil jeder Bericht im Neuen Testament, egal wo du hinguckst, Matthäus, Markus, alle berichten davon, dass die Frauen zuerst am Grab waren. Und fast alle berichten von einer bestimmten Frau, die am Grab war, nämlich die Maria Magdalena. Wir hatten es gerade gelesen und ich möchte nochmal einen Fokus auf die Maria Magdalena lenken, weil dahinter steckt nämlich etwas Kostbares, wenn wir es entdecken können. Ich lese dazu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 10. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel mal. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr und sie drehte sich nach ihm um, sah ihn und erkannte ihn jedoch nicht. Wow, ich krieg da Gänsehaut. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Diese Maria Magdalena, was hatte es denn mit der auf sich? Das ist übrigens die Frau, die ein ganzes Jahresgehalt Parfümöl über Jesus ausgegossen hatte. Und irgendwie scheint diese Frau eine besondere Rolle gespielt zu haben, die in den Evangelien oder auch in den Briefen nicht weiter erläutert wird. Was hat sie erlebt? Was hat sie erlebt mit Gott, dass sie hier so an wirklich prominenter Stellung beschrieben wird, wie sie ist auch am Grab, sie war die Letzte am Kreuz, als alle schon weg waren, war sie mit der Mutter von Jesus noch am Kreuz. Sie war die Erste am Grab und die Erste, der Jesus begegnet ist. Was hat sie erlebt? Es war eine Frau von recht zweifelhaftem Ruf, was für die damaligen Verhältnisse sicherlich nochmal einen ganz anderen Charakter hatte als heutzutage. Was hatte es mit dieser Frau auf sich? Ich glaube, eine besondere Erfahrung, die diese Frau gemacht hat, war genau diese Versöhnung zwischen Gott und ihr. Und die Besonderheit in dieser Erfahrung war, und das möchte ich gerne mal herausstreichen, ich glaube, dass Jesus in einer besonderen Weise ihre Würde als Frau wiederhergestellt hat. Und genau diese Erfahrung der Würde, dass ihre Würde als Frau, die vorher mit Füßen getreten wurde, missbraucht wurde, geschändet wurde, abgelehnt wurde, die tiefe Wunden in ihrem Herzen trug, die erlebt, wie Gott ihre Würde wiederherstellt als wunderbares Geschöpf Gottes. Und ich glaube, es ist genau diese Erfahrung der Würde, die auch die Auferstehung dir und mir vermitteln will. Was hat Ostern mit uns heute zu tun? Ostern, das Fest der Auferstehung, ist in Wahrheit das Fest der Versöhnung. Und es kann dein Herz in eine versöhnte Beziehung mit Gott bringen. Und diese Versöhnung verändert alles in deinem Leben, so wie es im Leben dieser Frau verändert hat. Würde. Dieser Gedanke der Würde taucht öfters auf in der Bibel. Da gibt es eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Zumindest die meisten, die ein bisschen Bibelkenntnis haben. Es ist die sogenannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Und lasst uns gerade mal an Ostern vor diesem Blickwinkel, dass die Auferstehung nicht nur Versöhnung zwischen dem Herzen von Gott und Menschen hervorgebracht hat, sondern auch die Würde des Menschen als Gegenüber für Gott wiederhergestellt hat. Denn das ist es doch, was die Bibel uns vermitteln will. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Gott hatte ein Bild von sich. Und das hat er in dem Menschen, als er den Menschen schuf, verwirklicht. Das meint Ebenbild. Und darin steckt diese Würde, diese Erhabenheit, diese Größe, diese Herrlichkeit Gottes. Deswegen sagt Jesus, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Mit anderen Worten, ich habe sie zurück wiederhergestellt, die Herrlichkeit von Menschen, die in deinem Ebenbild geschaffen sind. Und ich glaube, wenn dieser Gedanke durchsickert in unsere Herzen und dein Herz drängt, dein Herz nährt, dein Herz aufbaut, kannst du dir eine Gesellschaft vorstellen, wo Menschen sind, die von diesem Bild getrieben sind, dass mein Gegenüber erhaben ist, Würdenträger ist. Lass uns die Geschichte nochmal anschauen. Der verlorene Sohn. Und es beschreibt genau diese Situation, der Sohn, der sein Erbe nimmt und von Gott weggeht. Das ist die Geschichte, die Symbolik des Menschen, der entfremdet ist von Gott, entfremdet ist vom Wesen Gottes. Aber irgendwann kommt er an zu einem Punkt, wo er wach wird, wo er merkt, das, was ich hier erlebe. Und wir in unserem Kulturkreis, wir können kaum ermessen, was das, diese Beschreibung von Jesus für einen Juden bedeutete, dass da ein junger Mann ist, der aus dem Schweinetrog frisst. Wir würden sagen, ja, ist doch eklig. Ja, das, außer eklig für die Juden war das der schlimmste Abgrund, in den ein Mensch nur fallen kann, weil Schweine waren unrein oder sind für Juden. Und da ist jemand, der so heruntergekommen ist, er frisst aus dem Schweinetrog. Also tiefer geht nicht mehr. Es ist der absolute Tiefpunkt im Leben. Und an diesem absoluten Tiefpunkt im Leben dieses jungen Menschen wird etwas wach in ihm. Er erinnert sich, wo er eigentlich herkommt. Er erinnert sich an seine Familie. Er erinnert sich an seine Wurzeln. Er erinnert sich an die Größe, an seine Größe. Er erinnert sich mitten am Schweinetrog an seine Würde als Sohn seines Vaters. Und diese Erinnerung, die lässt ihn wach werden. Er wird wach, er steht auf und entscheidet sich, zu seinem Vater zurückzukehren. Und er kehrt zurück und sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und dich gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm den Ring an den Fingern und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Was für eine Reaktion. Und was für ein wunderbares Bild. Es gibt keine Anklage und keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Aber schauen wir es nochmal Stück für Stück an. So macht er sich auf seinen Weg zum Vater. Und dieser sah ihn schon von weitem kommen. Was sagt das? Das spricht die Sehnsucht des Vaters. Die Sehnsucht danach, dass dein Herz und sein Herz miteinander in Verbindung kommen, in eine versöhnte Beziehung. So sieht Gott Menschen. Er sehnt sich danach, dass Menschen in eine versöhnte Beziehung mit ihm kommen. Und von Gott versöhnte Menschen verändern alles. Das ist das Herz Gottes, was wir hier spüren. Und das ist das Herz, was schlägt in der Auferstehung. Und in dem Fest, das wir feiern. Die Sehnsucht des Vaters. Und dann geht es weiter. Voll Mitleid, voll Sehnsucht läuft er ihm entgegen und küsst ihn. Und der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand. Keine Vorhaltung, keine Anklage, kein erhobener Zeigefinger, sondern mein Sohn ist zu Hause. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Art der persönlichen Beziehung nicht kennst oder du kanntest sie einmal, aber hast aus verschiedenen Gründen in deinem Leben dich davon entfernt wieder. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen dich ganz neu auf diese Sehnsucht des Vaters einzulassen. Ostern ist das Fest der Versöhnung. Öffne dein Herz für Gott. Erfahr diese Versöhnung. Und was dann hier geschieht, was dann hier beschrieben wird, heißt, bringt das beste Gewand. Steckt ihm den Ring an den Fingern. Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Das bedeutet, dass der Sohn wieder eingesetzt wird als Würdenträger der Familie. Der Siegelring, es war nicht einfach nur ein Schmuckring, es war der Siegelring der Familie, der für die Autorität der Familie steht, der für die Würde und die Tradition der Familie steht. Und diesen Ring steckt er ihm an. Das ist die wunderbare, wunderschöne Beschreibung davon, wie Gott die Würde des Menschen wiederherstellen will. Und das ist Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Gott will Menschen mit sich versöhnen, um ihre Würde als Menschen wiederherzustellen. Ich möchte einen abschließenden Psalm lesen. Und zwar Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben, von dieser Zerstörung, von der Entfremdung erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Wofür steckt das Krönen? Wiederherstellung der Würde, Wiederherstellung der Königswürde. Und egal, was Menschen über dich aussagen, egal, was Menschen in der Vergangenheit über dich gesagt haben, egal, was du davon angefangen hast, in deinem Leben zu glauben, ich möchte dir heute sagen, glaub's nicht. Es steckt eine Großartigkeit in dir, die Großartigkeit Gottes. Und weißt du, Menschen, die ihre Würde entdecken, ihre Würde spüren und erleben, das sind Menschen, die dann auch das tun können, was wir von Jesus sehen, der von sich sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das kann ein König. Eigentlich kann nur ein König richtig demütig sein. Nur jemand, der sich seiner Würde und seiner Größe bewusst ist, der kann in einer Art und Weise demütig sein, wie es alles andere in den Schatten stellt. Und diese Größe, die sehen wir bei Gott. Die sehen wir in der Situation, in der Verbindung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und deshalb bin ich so ein Fan von der Dreieinigkeit. Ich weiß, für unser analytisches Denken ist das kaum zu verstehen und es gibt immer wieder Diskussion und Streit darum. Aber ich liebe dieses Bild der Dreieinigkeit. Das ist für mich das Vorbild überhaupt. Es ist für mich das Vorbild für jede Art von Gemeinschaft. Es ist das Vorbild für Kirche. Es ist das Vorbild für Gesellschaft. Wenn ich sage, von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt, dann tue ich das mit dieser Überzeugung, dass da, wo Herzen dieses, das verstehen, die Kultur der Dreieinigkeit verstehen und das hinaustragen in ihre Gesellschaft, das verändert alles. Ich habe heute Morgen diese Eilmeldung auch gelesen und 150 Tote, 3 Kirchen wurden durch Bomben zerstört. Was ist das? Was ist das, dass Menschen glauben, damit etwas Positives bewirken zu können? Und wir brauchen gar nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Dieser selbe Geist ist auch unter uns. Wenn Nachbarn anfangen, sich zu bestreiten und über Kleinigkeiten Krieg zu führen und zum Gericht zu gehen und. Briefe gegeneinander schreiben, was sich vorhalten. Wir brauchen diesen Geist der Dreieinigkeit, wie Timothy Keller es beschreibt. Und ich, wie gesagt, ich bin der absolute Fan davon. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist verströmen sich vor Liebe. Ach, das allein finde ich schon. Sie verströmen sich vor Liebe. Sie verströmen sich vor Liebe und vor Freude und Verehrung aneinander und füreinander. Und jeder dient dem anderen. Und so suchen sie ohne Ende die Herrlichkeit des anderen und sind daher unendlich glücklich. Nochmal, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist verströmen sich vor Liebe und Freude und Verehrung aneinander und füreinander. Und jeder dient dem anderen und so suchen sie ohne Ende die Herrlichkeit des anderen und sind daher unendlich glücklich. Jetzt stell dir mal eine Gesellschaft vor, wo das normal ist. Das ist doch der Himmel auf Erden, oder? Und die Vision, die ich habe, die mich antreibt, warum ich Kirche baue, ist nicht geringer als dieses Bild. Und da, wo Menschen frei werden von Anklage und Schuld, ihre Würde entdecken und aus ihrer Würde heraus den anderen ehren, das hat Kraft. Das hat wirklich Kraft, diesen Planeten zu verändern. Bleibt mir zum Abschluss eine einzige Frage. Bist du versöhnt mit Gott? Lass diesen Augenblick nicht verstreichen. Ich bitte dich wirklich in Jesu Namen. Lass diesen Augenblick nicht verstreichen. Bist du versöhnt mit Gott? Wenn nein, lass dich auf ihn ein. Du darfst auch mit ihm schimpfen und du kannst ihm alles vorhalten, was du denkst, was schiefgelaufen ist in deinem Leben und warum du dich von ihm entfremdet hast. Es ist völlig okay. Ich mache das auch hin und wieder, wenn ich mit Dingen nicht klarkomme. Und wenn ich dann so richtig fertig bin mit Schimpfen, dann lasse ich es los und sage Gott, 2 Worte. Gott, oh, es sind 3 Worte. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Liebe. Ich vertraue auf die Kraft deiner Liebe. Ich vertraue auf die Kraft der Versöhnung. Ich vertraue auf die Kraft deines Friedens. Ich vertraue auf die Kraft deines Lebens, die mich verändert. Und ich habe viel zu lernen. Und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam lernen. Amen. Lass uns beten. Gott, wir halten dir jetzt unsere Herzen hin. Du kennst unsere Fragen. Du kennst unsere Zweifel. Du kennst unsere Enttäuschungen. Und du kennst auch alle Bitterkeit und Ärger. Du kennst auch alle Gleichgültigkeit. Und trotzdem stehst du da, Hände ausgestreckt, wie der Vater, der schon mit Sehnsucht darauf gewartet hat, dass sein Sohn heimkehrt und ihn schon am Horizont sieht und ihm entgegenläuft. So stehst du hier heute Morgen, Arme ausgestreckt, um die Herzen zu empfangen, die bereit sind, sich mit dir versöhnen zu lassen. Danke dafür. Wir wünschen uns, dass diese Fülle deines Auferstehungslebens Heilung bringt, neue Perspektiven schenkt und die Würde und die Großartigkeit Gottes in uns wiederherstellt. Danke dafür, Gott. Amen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann sag einfach Gott, Gott, ich öffne dir mein Herz. Und wenn du Mühe hast, dann sag ihm, Gott, ich habe Mühe damit. Und ganz ehrlich, mein Herz ist blockiert. Und eigentlich vertraue ich dir auch gar nicht. Aber ich möchte mich dir öffnen und ich bitte dich, hilf mir, begegne du mir. Amen. Wenn du so betest, dann geht Gott auch wieder einen Schritt auf dich zu. Ich wünsche dir ein frohes, kraftvolles Osterfest. Amen.